Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Racial Profiling. Unangenehme Sache, vor allen Dingen für die, die es betrifft. Also wenn Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe polizeilich kontrolliert werden, dann ist das Racial Profiling. Und es geht nicht klar mit dem Grundgesetz. Dazu gibt es jetzt ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht Münster.
Das OVG Münster hat meiner Meinung nach richtig geurteilt, indem es eben sagt, liebe Polizei, bitte, wenn ihr kontrolliert, dann macht es eben nicht an der Hautfarbe fest, sondern guckt vielleicht auch mal bei anderen Leuten.
Das ist der Strafverteidiger Udo Vetter. Wir gucken uns mit ihm diesen Fall nochmal an und holen uns auch eine Einschätzung zum Urteil. Denn das wird Auswirkungen haben auf die Arbeit der Polizei. Schön, dass ihr dabei seid beim frischen Podcast vom Update am 8. August. Ein weiteres Thema bei uns ist die Forderung von Gerd Müller. Der ist Entwicklungsminister bei uns und der sagt sinngemäß, die EU sollte ihre Märkte für sämtliche Güter aus Afrika öffnen. Also keine Zölle, keine Quoten. Das ist ein typischer Politikervorschlag, so schätzt das unsere Korrespondentin Linda Staude aus Nairobi ein. Aus ihrer Sicht sind die europäischen Vorschriften für Agrarprodukte das viel, viel größere Problem. Warum? Das klären wir auf. Und es geht um Farbe im Gesicht. Und zwar um Farbe, die bleibt. Gesichtstattoos sind nichts für Anfänger, das sagt Boris Glatter vom Tätowiermagazin.
Ich habe mit Leuten gesprochen, die sich erst mal ganz lange daran gewöhnen mussten, wie sie angeschaut werden, weil das darf man einfach nicht unterschätzen. Das Gesicht sieht jeder sofort, das kann man nicht verstecken und man muss in so ein Tattoo reinwachsen.
Warum Boris niemandem aktiv zu einem Gesichtstattoo raten würde, auch wenn es gerade sehr, sehr im Trend ist, die Antworten gibt's in unserem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn jemand nur aufgrund seiner Hautfarbe von der Polizei kontrolliert wird, dann nennt man das Racial Profiling. Das ist bei uns verboten. Und falls es doch passiert, verstößt das bei uns gegen das Diskriminierungsverbot. Das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat dazu ein Urteil gesprochen und damit hat ein Mann Recht bekommen, der gegen zwei Bundespolizisten geklagt hätte wegen Racial Profiling. Wir gucken noch mal genauer hin, zusammen mit Strafverteidiger Udo Vetter. Udo, der Mann, der geklagt hat, ist im November 2013 am Bochumer Hauptbahnhof kontrolliert worden. Warum eigentlich?
Ja, er sollte seinen Personalausweis vorzeigen und die Begründung der Beamten war zweierlei. Das erste war, dass er sich auffällig verhalten hat. Ja, also er soll sich nämlich die Kapuze ins Gesicht gezogen haben. Ja, im November 2013 wird es wahrscheinlich auch kühl gewesen sein. Und er hatte halt dann auch den Verdacht sofort natürlich, dass er nur wegen seiner schwarzen Hautfarbe kontrolliert wird.
Und dann hat er geklagt. Jetzt gibt es dieses Urteil. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also vor allen Dingen mal im Hinblick auf die weitere Arbeit der Polizei.
Ja, die weitere Arbeit der Polizei wird nicht unmöglich, aber dieses Urteil weist eben die Polizei ziemlich deutlich darauf hin, dass wir ein Grundgesetz haben, das es eben, wie vorhin schon richtig gesagt, jedem untersagt, andere wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer rassischen Herkunft zu benachteiligen. Und das ist natürlich eine Benachteiligung. Also Kontrollen sind zulässig, auch Identitätsfeststellungen, aber eben nicht nur gegenüber schwarzen oder dunkelhäutigen Menschen, sondern die müssen im Zweifel gleich und angemessen durchgeführt werden.
Aber wie macht man das dann fest? Also woran wird festgemacht, dass es sich am Ende eben nicht um eine diskriminierende Ausweiskontrolle handelt?
Ja, das OVG Münster hat einfach, ich nehme es mal so an, und so kann man dem Urteil auch entnehmen, die Geschichte der Polizeibeamten so nicht geglaubt, dass es eben nur an der Kapuze lag, die der Herr in sich ins Gesicht gezogen hat, sondern es lag eben auch an seiner Hautfarbe und das reicht aus. Ja. Das Gericht sieht das genauso, wie man es richtig sehen muss, nämlich wenn man nur schwarze oder dunkelhäutige Menschen kontrolliert, dann findet man in dieser Gruppe natürlich auch mehr Straftäter. Wenn man vielleicht mehr weiße Menschen oder ansonsten in Anführungsstrichen völlig unverdächtig aussehende kontrollieren würde, würde man vielleicht dort auch fündig werden. Also das ist so ein Teufelskreis, der sich da auftut und das OVG Münster hat meiner Meinung nach richtig geurteilt, indem es eben sagt, liebe Polizei, bitte, wenn ihr kontrolliert, dann macht es eben nicht an der Hautfarbe fest, sondern guckt vielleicht auch mal bei anderen Leuten.
Und wann darf die Polizei dann die Hautfarbe als Punkt nehmen, um eben zu sagen, hier müssen wir jetzt mal kontrollieren?
Ja, das ist ein etwas fragwürdiger Punkt in dem Urteil, den man so jetzt noch nicht ganz verstehen kann, weil die Begründung muss man sich nochmal genau ansehen. Also letztendlich ist es so, dass das OVG Münster sagt, Kriminalitätsschwerpunkte dürfen kontrolliert werden, auch mit Blick auf rassische Spezialdinge, also zum Beispiel auf die Hautfarbe, aber nur dann, wenn eben Anhaltspunkte für erhöhte Kriminalität von diesen Personen vorkommt. Also kurz gesagt, wenn eben Belege vorliegen, dass zum Beispiel dunkelhäutige Menschen in einem Hauptbahnhof mehr Straftaten begehen. Ich verstehe diesen Punkt des Urteils allerdings nicht so ganz, denn natürlich sind dann, wenn man das Grundgesetz ernst nimmt, auch Statistiken, zum Beispiel Kriminalitätsstatistiken, die sich an der Rasse von Menschen festmachen, illegal. Also da würde sich die Katze etwas in den Schwanz beißen. Das ändert aber aus meiner Sicht nichts an der Richtigkeit des Urteils.
Udo, zum Schluss noch. Das Verwaltungsgericht Köln, das hatte ja vorher in diesem Fall anders entschieden. Wie kommen Gerichte zu zwei so grundsätzlich unterschiedlichen Urteilen?
Ja, das ist eben auch gelebte Rechtsprechung und man sieht eben, dass eben in der Juristerei Folgendes gilt, zwei Juristen, drei Meinungen, das muss man ganz klar sagen. Und dass Gerichte unterschiedlich urteilen, das ist eben dem Instanzenzug geschuldet. Man kann sagen, dass es auch eine Vielzahl von Gerichten gibt. Racial Profiling-Fälle beschäftigen die Gerichte ja immer mehr, die durchaus zugunsten der Bundespolizei entscheiden, wenn nach meinem persönlichen Eindruck allerdings auch letztendlich immer die bessere oder nicht die bessere, aber die häufiger bejahte Meinung ist, dass Racial Profiling eben grundsätzlich zu unterlassen ist. Also die Tendenz in der Rechtsprechung geht entgegen dem Urteil erster Instanz mit dem Oberverwaltungsgericht Münster jetzt eigentlich dahin zu sagen, wir müssen ein bisschen mehr darauf achten, dass Menschen nicht nur wegen ihrer Hautfarbe ständig kontrolliert werden.
Ein Mann ist wegen seiner Hautfarbe von der Bundespolizei kontrolliert worden. Das verstößt gegen das Grundgesetz. Das hat das Bundesverwaltungsgericht Münster entschieden. Und Udo Vetter, Strafverteidiger, hat das Urteil für uns eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Umweltverband NABU hat heute seinen Jahresbericht rausgebracht und er nutzt das Ganze zu einer Abrechnung mit der Klima- und Umweltpolitik der Bundesregierung. Britta Wagner ist bei mir aus den Nachrichten. Britta, was ist denn der größte Kritikpunkt?
Das war viel gewarnt und geplant, wird aber am Ende dann doch immer zu wenig passiert. NABU-Präsident Olaf Czimke drückt das so aus.
Wir hatten ja mal eine Klimakanzlerin, die den Klimaschutz ganz groß auf die Fahnen geschrieben hat. Wir haben international eine sehr gute Rolle als Deutschland gespielt auf den Klimakonferenzen. Aber dann geht's los. Dann klafft eine Riesenlücke zum Handeln hier in Deutschland. Und diese Lücke ist größer geworden. Und die Mutlosigkeit ist auch größer geworden.
Und Czimke meint auch, dass das Verdrängen ein großes Problem ist.
Und der klingt auch ein bisschen genervt, ne?
Ja, doch, ja, kann man
schon
sagen, ja.
Gut, wenn wir jetzt nochmal gucken, also bei uns in den letzten Wochen Hitze, Dürre, ja, ich meine, es fällt doch vor diesem Hintergrund ein bisschen schwer, die Fragen zum Klimawandel zu verdrängen.
Eigentlich ja, sagt da auch der NABU-Chef, aber er sagt, das Ganze sei dann nur kurzfristig ein Thema, wenn es dann wieder kühler ist und regnet, wie heute bei uns morgens, dann sei das wieder vergessen.
Wo muss denn die Politik am schnellsten ran, wenn sie was verbessern will?
Da fordert der NABU-Chef ganz klar, dass man an die Agrarwende ran muss.
Wir müssen Brauern dafür entlohnen, dass sie auch Naturschutz machen und dass sie sich um Gewässerschutz kümmern, dass wir also das Wasser auch in der Landschaft halten. Das hat einerseits den Vorteil bei Dürren, dass wir mehr Wasser in der Landschaft haben und bei Hochwasser, wir können es auch dann abfedern, dass nicht alles gleichzeitig in die großen Flüsse kommt.
An der Landwirtschaftspolitik hängt für ihn viel mehr dran. Naturschutz, Gewässerschutz, Klimaschutz und auch Insektenschutz, wenn du an das große Insektensterben denkst. Mhm. Konkret fordert der NABU, dass die Europäische Union in Zukunft mindestens ein Viertel von ihren rund 60 Milliarden Euro Fördermitteln für Bauern für umweltschonenden Anbau vergeben soll. Und auch bei den Dürrenothilfen für Bauern, die gerade in der Diskussion sind, will der NABU, dass sie an Bedingungen geknüpft werden. So sollen die Bauern dazu verpflichtet werden, statt Monokulturen, vielfältigere Früchte anzubauen. Sie sollen raus aus der Massentierhaltung und sie sollen auch motiviert werden, mehr Naturschutzflächen zu schaffen.
Also Landwirtschaft ist ein großer Punkt. Welche Probleme gibt es noch?
Der NABU kritisiert die Große Koalition auch dafür, dass sie bei der Verkehrspolitik nicht vorankommt. Stichwort Abgasskandal, das ist ja auch kein Ende. Und E-Autos hören wir auch immer wieder. Und er kritisiert auch, dass der Kohleausstieg so lange dauert. Das ist übrigens auch ein Thema, was heute auch Greenpeace bei einer Demo genutzt hat. Die haben auf einem Gletscher an der Zugspitze demonstriert. demonstriert mit einem großen Banner gegen Gletscherschmelze und für den Kohleausstieg. Und auch ein anderer großer Umweltverband, der BUND, hat heute einen Klimanothilfeplan gefordert mit ganz ähnlichem Inhalt wie der NABU. Und der BUND fordert auch, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Sommerurlaub beenden soll, um was zu tun.
Das ist jetzt insgesamt alles, naja, ich sag mal, nicht so positiv.
Wie freundlich ausgedrückt. Ja,
ja, genau. Gibt es denn gar nichts so, wo man jetzt nochmal rausgehen kann und sagen kann, na, das klappt vielleicht schon ganz gut?
Doch, wenn man ins Kleine schaut, gibt es da schon einiges. Der Anlass der Aussagen des NABU-Chefs war ja auch die Vorstellung des Jahresberichts vom letzten Jahr, was so ein Umweltverband da alles gemacht hat. Und da gibt es dann auch viele Aktionen, wo etwas Gutes für die Umwelt gemacht wurde. Zum Beispiel letztes Jahr 25.000 Bäume wurden gepflanzt für einen Auenwald an der Havel. Oder auch Freiwillige haben eine Aktion gemacht, bei der sie Müll aus Gewässern gesammelt haben. Da haben sie immerhin mehr als 8 Tonnen Müll rausgeholt.
Der NABU hat heute seinen Jahresbericht 2017 vorgestellt und fordert dabei von der Bundesregierung, dass sie vor allem etwas in der Agrarpolitik ändert, weil an der auch viele andere Sachen dranhängen, zum Beispiel Natur- oder Klimaschutz. Britta Wagner aus unseren Nachrichten hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Melanie Rüther heißt die selbsternannte Elfenbeauftragte. Sie hat ja Teile der A2 energetisch versiegelt, damit da weniger Unfälle passieren. Sie selbst hat das im NDR so erklärt.
Und dann sind meine Freundin und ich auf der Autobahn ausgestiegen und haben geguckt, ob wir etwas fühlen. Und haben dann die Informationen bekommen, zum Beispiel der Hemelner Wald, dass dort der Wald vor einigen Jahren abgeholzt worden ist, da Naturwesen drin gewohnt haben, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und mit denen haben wir kommuniziert und haben sie um Entschuldigung gebeten, weil die Menschen ihr Zuhause genommen haben und nicht vorher gefragt haben.
Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team, was gibt's denn jetzt für Neuigkeiten?
Sowohl das Verkehrsministerium als auch Melanie Rüther, die Elfenbeauftragte selbst, haben sich jetzt zu Wort gemeldet.
Okay, also was Melanie Rüther zu sagen hat, das haben wir ja gerade jetzt schon mal so ausschnittsweise gehört. Was ist denn so die Erläuterung oder wie äußern Sie sich?
Ja, das Verkehrsministerium hat dem NDR eine schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Da steht drin, das Ministerium, ich zitiere, hält Spiritualität nicht für ein geeignetes Mittel, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Das Ministerium hätte außerdem nichts von der Streckenkontrollfahrt mit der Elfenbeauftragten und ihrer Bekannten gewusst, denn sonst hätte es die Aktion umgehend untersagt. Die Entscheidung hatte ja diese Landesstraßenbaubehörde getroffen. Und da geht es noch weiter im Text des Ministeriums über den ganzen Vorfall heißt das, er ist geeignet, die bereits ergriffenen und zukünftigen Maßnahmen und damit die Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium und der niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde, die sich ernsthaft und mit viel Engagement für Sicherheit auf Niedersachsens Straßen einsetzen, in der Öffentlichkeit zu konterkarieren, und deswegen würde es keine Wiederholung geben.
Ja, da könnte ein bisschen was dran sein, vor allen Dingen aus dem letzten Satz in der Öffentlichkeit zu konterkarieren. Ich kann das auf gewisse Art und Weise nachvollziehen. Also die Elfenbeauftragte darf jetzt nicht mehr mit der Landesstraßenbaubehörde mitfahren. Was sagt die denn selbst dazu?
Melanie Rüther hat auf ihrem Blog ein Foto des Artikels von der Hannoverschen Allgemeinen gepostet, der als erstes zu ihrem Einsatz rausgekommen ist, und schreibt dazu: Wir wollten helfen. Unsere Absicht war es, der Natur, den Menschen, den Tieren und allen unsichtbaren Wesen zu helfen. Was gerade passiert, ist reine Sensationslust. Daran haben wir kein Interesse und nehmen Abstand. Unsere Arbeit basiert auf dem Niveau der Liebe, des Respekts und der Achtsamkeit.
Also ist das Ende der Geschichte. Elfenbeauftragte und Verkehrsministerium wollen nicht mehr zusammenarbeiten.
So sieht's aus.
Ja, ist das jetzt schade? Ein Grund zur Freude? Man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht.
Also wir hoffen, insgesamt ist einfach niemand dabei zu Schaden gekommen. Das ist natürlich das Wichtigste.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ein Moderator in Klammern M-W gesucht. Okay, kann man jetzt kombinieren. Also Moderator-MW, da sucht wohl irgendjemand einen Moderator oder eine Moderatorin, also männlich-weiblich. Ne? Mittlerweile passiert es häufiger, dass viele Firmen eben in ihren Ausschreibungen nicht nur dieses M-W angeben, sondern dahinter kommt auch noch ein D Und das steht für divers. Und das soll eben alle Personen einschließen, die sich jetzt nicht zum männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, es hat im Oktober einen wichtigen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gegeben zum Thema Geschlecht. Und der ist auch Auslöser für die Firmen, jetzt ihre Ausschreibung so anzupassen?
Richtig. Im Oktober haben die Richter und Richterinnen beim Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es im Personenstandsregister ein drittes Geschlecht geben muss. Teil des Personenstandsregisters ist zum Beispiel das Geburtenregister, wo die Neugeborenen eingetragen werden. Vor das Verfassungsgericht gegangen ist die ganze Sache, weil eine intersexuelle Person geklagt hatte. Die wollte sich weder als Frau noch als Mann eintragen lassen. Es gab aber sonst nur die Möglichkeit, das Geschlecht einfach offen zu lassen. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht letztlich als Verstoß gegen das Grundgesetz gewertet und jetzt muss der Bundesrat bis Ende des Jahres ein neues Gesetz vorschlagen, in dem wahrscheinlich dann auch drinstehen wird, welche genaue Bezeichnung jetzt dazu kommt, also zum Beispiel, ob das dieser Begriff divers, diverse sein wird, wie in den Ausschreibungen oder vielleicht eine andere Bezeichnung.
Okay, das heißt, entschieden ist, dass nur weiblich und männlich als Auswahl zu geben diskriminierend ist und dass das zum Beispiel für das Geburtenregister geändert werden muss. Wie ist es denn jetzt mit der Rechtslage in den Ausschreibungen?
Die Firmen dürfen einfach nicht diskriminieren. Das ist per Gesetz schon lange festgelegt, sagt Janis Block, der ist Anwalt für Arbeitsrecht.
Das Gesetz gab es auch schon vorher. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat auch schon vorher die Geschlechtsidentität geschützt und der Europäische Gerichtshof hat auch schon vor diesem Urteil gesagt, dass auch Trans- und Intersexualität unter den Begriff fallen und dementsprechend Leute nicht diskriminiert werden dürfen oder Personen nicht diskriminiert werden dürfen, wenn sie trans- oder intersexuell sind.
Das Neue ist eben, dass dieses zusätzliche Geschlecht sozusagen eine offizielle Eintragung bekommt. Und bei den Firmen hat das einfach jetzt nochmal für ein größeres Bewusstsein für die Sache gesorgt. Ob die Firmen jetzt Klagen vorbeugen wollen oder sich aus Überzeugung dafür entscheiden, ist sicher sehr individuell.
Wie teuer kann es denn werden, wenn jemand mit einer Klage erfolgreich ist?
Wenn du nachweisen kannst, dass du aufgrund deines Geschlechts nicht eingestellt wurdest, wofür so eine Stellenausschreibung ja schon ein Indiz sein kann, dann kannst du schon mal 3 Monats Bruttogehälter bekommen. Je nach Job kann das für die Firma teuer werden.
Dann lass uns nochmal auf die genauen Bezeichnungen gucken. Also viele Firmen haben das D für divers oder diverse ja jetzt schon aufgenommen, schreiben aber im generischen Maskulinum, also zum Beispiel Ingenieur und eben nicht Ingenieurin. Geht aber klar so, das dürfen die.
Ja, das geht. Das generische Maskulinum gilt ja aktuell nicht als diskriminierend, wenn so ein M, W bzw. jetzt D für diverse dahinter steht. Einige Firmen nehmen aber auch ein I auf noch dahinter für intersexuell oder auch ein X. Das soll dann für alle Menschen stehen, die nicht als weiblich oder männlich bezeichnet werden möchten.
Aber es gibt ja Alternativen, ne?
Zahlreiche. Also da ist zum Beispiel das Gender-Sternchen, das ist ja mittlerweile auch schon recht weit verbreitet, auch in Stellenausschreibungen oder wissenschaftlichen Arbeiten, das kennen die meisten Leute. Dann gibt es ja diesen Schrägstrich oder das Binnen-I, das wird mittlerweile sogar ja auch schon im Sprechen teilweise verwendet, das spricht man dann zum Beispiel MitarbeiterInnen. Oder dann gibt es eine Variante, die auch immer mal wieder vorkommt, das ist einfach so ein neutrales Wort zu finden, Studierende, Fachkraft, Pflegekraft. Gibt es nicht für alle Berufe, aber bei einigen geht das. Und sogar das generische Femininum, also nur die weibliche Form, wird immer mal benutzt. Gut erklärt findet man diese ganzen Formen zum Beispiel auf einem Blog, der heißt Geschickt Gendern.
Immer mehr Firmen nehmen das D für divers oder diverse in ihre Stellenausschreibungen auf. Die rechtliche Lage und die Alternativen hat euch unsere Reporterin Ilka Knigge erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So schlecht klingt das beim ersten Hören erstmal nicht. Keine Zölle, keine Quoten, absolute Offenheit. Das fordert Gerd Müller von der CSU, der ist Entwicklungsminister und es geht ihm um die Handelsbeziehungen zwischen der EU und afrikanischen Ländern. Er findet, der europäische Markt müsse sich komplett öffnen für alle Güter, die aus Afrika in die EU kommen, damit die Menschen in Afrika genügend Jobs haben. Theoretisch klingt das gut. Die Frage ist nur, wie realistisch das ist, was Müller da vorschlägt für nachhaltige Entwicklungspolitik. Linda Staude kann es einordnen für uns. Die ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Linda, keine Zölle, keine Quoten. Das fordert der Entwicklungsminister Müller. Kann das den Menschen in Afrika wirklich helfen?
Die meisten Länder in Afrika haben überhaupt keine Probleme mit Zölle und Quoten. Wenn man einfach nur mal hier die Länder in Ostafrika, der ostafrikanischen Gemeinde, ansieht. Mit Ausnahme von Kenia sind die so arm, dass sie alle unter eine Regelung fallen, die Anything but Arms heißt. Das heißt, sie können zollfrei und quotenfrei alles außer Waffen in die EU exportieren. Das ist heute schon so, hilft aber nicht so viel weiter. Wenn wir nämlich gerade von Agrarprodukten reden, also von Obst, Gemüse und solchen Sachen, dann sind nicht Zölle und Quoten das Problem, sondern es sind die Standards, die die EU hat. Also eine Tomate oder eine Bohne, die muss wie gemalt aussehen. Und das können sie in Afrika nur erreichen, wenn man ja Pestizide spritzt, wer weiß wie, wenn man bewässert. Und das ist eine Investition, die für die Kleinbauern hier, und das ist die Mehrheit, viel zu teuer ist.
Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich private Investitionen deutscher Firmen in afrikanischen Ländern. Das ist ja ein weiterer Punkt, den Müller anführt. Bringt das was tatsächlich, wenn private Unternehmen investieren? Weil, also im Endeffekt wollen die doch am besten erstmal selbst Gewinne machen, in erster Linie eben für sich.
Ja, das ist schon richtig, aber das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Also so funktioniert Privatwirtschaft, dass die Unternehmen auch Gewinne machen. Privatinvestitionen sind sicherlich hilfreich, aber sie sind im Moment nur in sehr, sehr kleinem Umfang zu haben. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die afrikanische Bevölkerung in fast allen Ländern Afrikas explosionsartig wächst. Beispiel Kenia. Hier drängen jedes Jahr 800.000 neue junge Leute auf den Arbeitsmarkt. So viele Investitionen kann es gar nicht geben und so schnell kann die Wirtschaft hier gar nicht wachsen, um diese Menge von jungen Menschen unterzubringen. Das zweite Problem ist, dass in Afrika und vielen afrikanischen Ländern Ausbildung nur unter der Überschrift Universität was zählt. Also unterhalb der Universität, und wer die nicht schafft, für den gibt es überhaupt keine Alternative. Das heißt, es bedarf dringend einer Berufsausbildung, die sicherlich auch Privatunternehmer leisten können. Nur das ist alles bisher noch sehr, sehr wenig und dauert sehr, sehr lange, bis das mal umgesetzt ist.
Müller argumentiert ja auch, dass mit diesen Maßnahmen Fluchtursachen bekämpft werden könnten. Ist das so?
Man muss da fein unterscheiden zwischen Flucht im Sinne der Genfer Konvention und Migration. Hier in Ostafrika gibt es unheimlich viele Krisenländer. Wir haben in Somalia mit Terrorismus zu kämpfen, im Südsudan mit Bürgerkrieg, im Kongo mit Rebellengruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Das sind Ursachen für Flucht, weil da die Menschen an Leib und Leben bedroht werden. Die flüchten allerdings nicht nach Europa, sondern die flüchten in ihre Nachbarländer und in das nächste Flüchtlingslager in der nächsten Stadt. Da funktioniert das alles überhaupt nicht. Wenn wir über Migration reden, ja, natürlich, wenn man den Menschen eine Perspektive gibt in ihrem Heimatland, dann werden die sich nicht auf den Weg machen, um sich woanders ihr Glück zu suchen. Nur zwei Punkte. Einer ist, bisher ist es so, wenn diese Entwicklungszusammenarbeit Erfolg hat und das Einkommen der Menschen steigt, dann ist zunächst mal der Effekt, dass mehr Menschen fliehen oder beziehungsweise in diesem Fall migrieren, weil sie sich leisten können. Und das Zweite ist, auch das ist eine sehr, sehr langfristige Geschichte. Also wenn wir über Bekämpfung von Armut, von Hunger, von all diesen Dingen sprechen, das geht nicht von heute auf morgen.
Die EU-Märkte für alle afrikanischen Produkte öffnen, das fordert Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Linda Staude hat das Ganze mal für uns eingeordnet. Sie ist unsere Korrespondentin in Nairobi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine Ansage, weil es eben sofort auffällt und weil man so schlecht weggucken kann und weil ja auch eben jeder hinguckt. Ein Tattoo im Gesicht. Das ist schon krass. Und ich meine jetzt nicht so diese kleine Harlekin-Träne, ne, die unterm Auge sitzt oder so, sondern alles so ab Stacheldraht aufwärts. Wobei die Eiscremetüte von Gucci Mane, Rapper aus den USA, geht fast schon wieder in Richtung Sweet. Tätowierte Arme kann jeder, tätowiertes Gesicht, da wird es definitiv schwieriger. Worauf man achten sollte, das kann uns Boris Glatthaar erklären. Der ist Chefredakteur vom Tätowiermagazin. Boris, Gesichtstattoo ist schon eher was für Fortgeschrittene, ne?
Ja, so war das bisher. Es ist jetzt so, dass das Thema Gesichtstattoos in die breite Masse schwimmt. Das liegt daran, dass man natürlich immer mehr Leute mit Gesichtstattoos in den Werbungen sieht und damit das, ich sag mal, letzte große Tattoo-Tabu gefallen ist. Es ist nicht so, dass das Gesichtstattoo jetzt was für Einsteiger wäre, aber man sieht es immer häufiger eben auch bei Leuten, die noch nicht, ich sag mal, am ganzen Körper bereits tätowiert sind.
Was ist denn ein Motiv oder ein gutes oder vielleicht auch eher schlechtes Motiv? Worauf sollte man achten?
Man sollte bei einem Gesichtstattoo ganz besonders darauf achten, dass es zur Stelle passt. Ja, das heißt, das Gesicht ist das Erste, was man von einem Menschen sieht. Das macht den Menschen aus und da kann man sehr, sehr schnell daneben liegen, dass man dann aggressiv wirkt möglicherweise oder dass man quasi von seinen wesentlichen Gesichtszügen ablenkt. Deswegen ist das Erste, was man bei so einem Tattoo beachten sollte, wie fügt es sich ins Gesicht ein? Wenn ich jetzt ein sehr schweres, tribalartiges Motiv nehme, beispielsweise was Polynesisches, das ist schon sehr hart und es macht dann sehr viel im Gesicht aus. Wenn ich aber dann zu einem Ornamental greife, wie es im Moment sehr, ja, ich sag mal, im Trend ist, das vor die Ohren oder auf die Stirn zu machen, dann kann sich das schon sehr, sehr schön in die Mimik einfügen.
Es sei denn, man möchte eben, dass es eine krasse Aussage hat, was weiß ich, Stacheldraht oder so, also wenn derjenige wirklich aus als extrem harter Typ oder als extrem harte Typin wahrgenommen werden möchte, dann geht es wahrscheinlich auch klar.
Ja, das geht dann klar, sicher für den Moment. Die Frage ist, ob man mit Mitte 20 vielleicht cool und krass sein möchte und davon ausgeht, das mit 45 auch noch tun zu wollen. Also insofern muss ich jetzt mal hier so ein bisschen den Spießer geben, weil das tun auch Tätowierer selbst, die dann nämlich sagen, überleg dir gut, ob das, wofür du da im Gesicht dann stehst, auch in 20 Jahren noch der Fall sein wird.
Also ein verantwortlicher Tätowierer, Tätowiererin macht sowas auf jeden Fall.
Verantwortlicher Tätowierer, der wird jemandem, der ansonsten keine große Tattoo-Erfahrung hat, kein Tattoo ins Gesicht stechen.
Was muss denn überhaupt die Tätowiererin können oder der Tätowierer, wenn der sich an so ein Gesichtstattoo heranwagt?
Naja, das Gesicht ist von der Hautstruktur bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein sehr feines Gesicht habe, also eine sehr feine Hautstruktur, dann lässt es sich in der Regel einfacher tätowieren. Wenn ich aber sehr grob und offenporig bin, dann hat der Tätowierer da schon arg zu kämpfen. Das muss der dann können. Er wird auch im Zweifel sagen, dieses und jenes Motiv eignet sich im Gesicht nicht, weil es möglicherweise zu fein ist oder weil es auch zu breit ist. Das wird man dann im Einzelfall entscheiden müssen. Auf jeden Fall muss man berücksichtigen, dass sich gerade im Gesicht die Haut in den Jahren noch verändert, nämlich dann, sprich Falten kommen.
Wann würdest du denn abraten oder wann würdest du sagen, ja, okay, mach?
Ich würde niemandem aktiv dazu raten, weil das ist eine Entscheidung, die das Leben natürlich total beeinflusst. Man wird komplett anders von den Menschen wahrgenommen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sich erst mal ganz lange daran gewöhnen mussten, wie sie angeschaut werden, weil das darf man einfach nicht unterschätzen. Das Gesicht sieht jeder sofort, das kann man nicht verstecken und man muss in so ein Tattoo reinwachsen. Das heißt, jemand, der noch überhaupt keine krasse Tattoo-Erfahrung hat, sollte sich auf keinen Fall im Gesicht tätowieren lassen, sondern erst mal an Stellen anfangen, die man nicht sieht, dann an welchen, die man sieht. Und wenn er dann noch Bock hat, dann kann er auch auf Hals, Hände und ins Gesicht.
Boris, jetzt bin ich aber auch ein bisschen neugierig, was dich angeht. Bis wohin geht's bei dir mit den Tattoos? Hast du eine Grenze, Hals oder so?
Ich bin nicht im Gesicht und ich bin nicht am Hals tätowiert, auf den Händen und an den Fingern ja. Das liegt aber daran, dass ich persönlich finde, mein Gesicht ist ausdrucksstark genug und ich möchte das eigentlich nicht durch ein Motiv stören. Das hat überhaupt nichts mit gesellschaftlicher Akzeptanz zu tun.
Boris Glatter ist der Chefredakteur vom Tätowiermagazin und er sagt, Gesichtstattoo ist definitiv nichts für Anfänger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warten müssen, obwohl man gar nicht warten will, weil man was viel, viel Besseres vorhat. Das sind so Momente, da rasten Menschen gerne mal aus, fangen an zu stöhnen, verdrehen die Augen, sind schrottgenervt. Kann man ja auch verstehen. Da will man in den Urlaub und dann ist der Flughafenterminal gesperrt, ja? Nichts geht mehr. Stundenlanges Warten. So passiert in den letzten 2 Wochen an 3 deutschen Flughäfen. München, Berlin und Frankfurt. Wegen Pannen im Sicherheitsbereich. Ist das jetzt Zufall? Ist das Schicksal? Ist das Dusseligkeit? Das wollte ich gerne wissen von Laura Fromberg. Die ist Luftfahrtjournalistin und Luftfahrtexpertin. Laura, 3 Terminalsperrungen in 2 Wochen ist ein bisschen viel, oder?
Ja, das ist ein bisschen viel tatsächlich. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass gerade die absolute Hauptreisezeit ist und das Passagieraufkommen sowieso die meisten Flughäfen total an die Kapazitätsgrenzen bringt. Also alle operieren momentan wirklich am Limit. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun. Und in der Ferienzeit, die jetzt gerade ja auch noch herrscht, kommt noch dazu, es gibt dann sehr viele unerfahrenere Passagiere, die jetzt in der Sicherheitskontrolle vielleicht gar nicht genau wissen, was kann ich mitnehmen, was nicht, was muss ich jetzt in Tüten packen und was nicht, ändert sich ja auch irgendwie ständig alles. Und dass dann solche Fehler halt tatsächlich öfter passieren. Terminalsperrung ist aber ja dann tatsächlich eher extrem.
Passiert sowas denn eigentlich, verhältnismäßig oft oder sind das jetzt einfach nur Fälle, von denen wir mehr mitbekommen?
Ja, also wir bekommen von den Fällen natürlich mit, weil da wirklich die Passagiere plötzlich nicht mehr auffindbar waren, die dann in diesen sicherheitskritischen Bereich rein sind, was ja gut ist. Also man will ja auch nicht, dass sie dann in die Flugzeug steigen unkontrolliert. Also was sicher so ist, dass es so kleinere Fälle, wo mal jemand irgendwie durchschlüpft oder so gibt, dann aber direkt erwischt wird und dann kommt es nicht dazu, dass jetzt direkt das ganze Gebäude gesperrt wird. Das habe ich sogar selbst mal erlebt, als ich durch die Sicherheitskontrolle bin, ist jemand da irgendwie nebenher, weil er nicht durch diesen Körperscanner wollte oder sowas und wurde dann aber direkt aufgehalten. Also dass es Versuche gibt, das passiert, glaube ich, schon gelegentlich.
Aber warum wird denn überhaupt dann direkt das ganze Terminal gesperrt? Ist das tatsächlich immer notwendig?
Naja, wenn jetzt die Person, also in den Fällen ist es dann ja so gewesen, dass das unklar war, ob die Person jetzt in ein Flugzeug steigen will oder nicht. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Frau, ich glaube, das war in München, die dann ja einfach erstmal wieder gefunden werden musste.
Weil die ohne Kontrolle ins Terminal gegangen ist, ne?
Genau, und da wusste man ja jetzt gar nicht, also man wird ja nicht, die Bordkarte wird ja nicht kontrolliert direkt von dem Sicherheitsbeamten. Das heißt, die wussten gar nicht, was ihr Flug gewesen wäre, so dass man jetzt nur den Flug hätte streichen können oder nur den Flug hätte nochmal kontrollieren können. Deswegen musste sie gefunden werden, damit sie nicht unkontrolliert jetzt in irgendein Flugzeug steigt und im schlimmsten Fall halt Gefahrengüter dabei hat oder so.
Wer führt denn die Sicherheitskontrollen durch, standardmäßig?
Also verantwortlich für die Koordination ist die Bundespolizei und durchgeführt, das ist immer unterschiedlich, wie das durchgeführt wird. Da sind oft ja auch private Firmen im Einsatz, wie jetzt zum Beispiel in Köln und Düsseldorf ist das, glaube ich, Kötter. Das liegt daran, dass die Bundespolizei einfach von den Ressourcen und vom Budget her gar nicht das Personal hat, um das alles überall an den großen Flughäfen selbst zu machen. Das Personal wird aber natürlich super gut gescreent und ausgebildet und ist dafür absolut geschult. Also das ist jetzt irgendwie kein Sicherheitsproblem, weil das die Bundespolizei nicht selbst macht. Aber das ist unterschiedlich von Flughafen zu Flughafen tatsächlich.
Trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder die Meldung, und das wissen wir ja auch, dass die Arbeitsbedingungen vom Sicherheitspersonal nicht optimal ist, dass die schlecht bezahlt werden, dass sie lange Arbeitstage haben, dass natürlich jetzt zur Hauptreisezeit das alles noch mal stressiger ist. Gibt es aus deiner Sicht einen Zusammenhang von diesen Arbeitsbedingungen mit den Pannen?
Ja und nein. Also was natürlich tatsächlich so ist, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind und der Lohn so tief, dann führt das natürlich dazu, dass nicht so viele Leute den Job machen wollen und dass es einfach kein besonders attraktiver Job ist. Und das führt jetzt dann natürlich, gerade wenn diese Hauptsaison ist, zu Personalknappheit und dann wiederum, oder es war, glaube ich, auch in der Grippezeit mal ein Problem, weil man nicht genug Ersatzpersonal hatte. Also natürlich, das ist dann schon ein Problem. Und diese Personalknappheit und die Überforderung führt dann dazu, dass es zu solchen Zwischenfällen natürlich eher kommen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Personal deswegen jetzt weniger motiviert ist oder sich keine Mühe gibt. Die arbeiten wirklich gut und das trotz der tiefen Löhne und der Arbeitsbedingungen. Also ihre Arbeit machen sie gut, es sind einfach nicht genug Leute da. Und daran, das liegt dann natürlich an diesen Arbeitsbedingungen und dem Lohn.
Über die Gründe der Terminalsperrungen in den letzten Wochen an deutschen Flughäfen hat Laura Fromberg hier einiges erklärt bei unserem Interview. Das war das Update für heute. Wir freuen uns wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen kommen wir wieder, die Ilka und ich.
Ja.
Macht euch noch einen schönen Abend. Bis bald.
Tschüssi.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.